Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass die ganze Profifamilie einträchtig versammelt ist. Ich weiß auch wegen Ihrer Post, dass viele von Ihnen uns mitgenommen haben in den Urlaub. Also hallo nach Malle, hallo an die Ostsee, auf dem Darß, wo auch immer Sie gerade sind. Und ja, gemütlich am Frühstücken sind, die Profis sind auch heute wieder bei Ihnen. Und wir haben heute lauter Themen, zu denen Sie bestimmt schon eine Meinung gebildet haben, zum Beispiel: Ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, dass in Deutschland Filme, ausländische Filme, synchronisiert werden. Das ist nicht in allen Ländern so. Und jetzt gibt es eine Untersuchung dazu, ob denn Länder, in denen Filme nicht synchronisiert werden, wo die also nur mit Untertiteln gezeigt werden, ob man da besser Englisch spricht oder nicht. Spannende Ergebnisse. Wir reden über die erste Feldstudie zur Schwarmintelligenz bei Fischschwärmen. Wir reden über Krankenhausessen. Da haben Sie bestimmt auch eine Meinung zu. Finden Sie das besonders lecker und besonders gesund? Dann ahnen Sie schon, was bei der Studie rausgekommen ist. Und wir reden über die Frage, ob denn kleinste Mikroplastikpartikel die Hirnschranke überwinden können, die Blut-Hirn-Schranke, und ob sie es schaffen in unser Gehirn rein oder ob wir da immer noch einen Filter haben, der das verhindert, anlässlich der UN-Plastikkonferenz in Genf. Volles Programm. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Zu gewinnen gibt es ein Buch namens Mit Pflanzen heilen, alltägliche Beschwerden natürlich behandeln, von Erste Hilfe und Erkältung bis Babykoliken und Menopause. Victoria Chown und Kim Walker haben es geschrieben, im Thorbecke Verlag ist es erschienen. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Julia.
Hallo, das bin wohl ich.
Ja, so sieht es nämlich aus. Julia, hallo, schön. Aber ich höre im Hintergrund, da ist noch eine Familie, ne? Richtig?
Da ist noch eine Familie, genau.
Sehr, sehr schön. Schönen Gruß an die ganze Familie. Mama ist im Radio. Von wo rufst du an, Julia?
Aus der Nähe von Würzburg.
Mhm, wo genau?
Main-Bernheim, das ist Kreis Kitzingen.
Ja, natürlich, der berühmte Arkadenfriedhof in Main-Bernheim, ne, Julia?
Da hat jemand ein bisschen nachgeschaut.
Ich habe gegoogelt, natürlich schnell, ganz klar. Nee, schön, dass du bei uns bist, Julia. Wie kommt Radio 1 zu dir nach Franken?
Durch meinen Mann tatsächlich. Der hat eine Weile in Frankfurt an der Oder gelebt.
Ja.
Und da ist er auf euch gestoßen und dann seid ihr uns erhalten.
Sehr schön.
Was sehr schön ist.
Das finde ich gut, Julia. Toll. Also schön, dass ihr da seid. Hier kommt schon Frage Nummer 1. Du kennst die Regeln ja wahrscheinlich. Ne? Als erste Anruferin musst du wirklich 3 Fragen schaffen, bevor es das Buch gibt. Ne?
Ja.
Das gibt es nämlich nach der 3. Frage. Hier kommt Frage Nummer 1.
Schlaf kann Geistesblitze auslösen. Forschende der Universität Hamburg haben in einem Experiment untersucht, ob Powernaps zu Aha-Momenten führen. Mit dem Ergebnis: Ja, Schlaf hilft. Die Probanden waren nach dem Powernap zum Beispiel eher in der Lage, Probleme zu lösen. Wichtig: Powernaps helfen nur dann, wenn eine tiefere Schlafphase erreicht wird.
Ja, mein Gefühl sagt eindeutig ja, Schlaf hilft.
Ja, dann bleiben wir beim Gefühl, das ist nämlich richtig. Es ist tatsächlich so, Schlaf erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Aha-Moment, also so einen Geistesblitz, erheblich bei so Powernaps. Anhand von Messdaten konnten die Forscher sogar einen Geistesblitz vorhersagen. Spannende Studie. Hier kommt Frage Nummer 2.
Fertigprodukte helfen beim Abnehmen. Fertigprodukte und hochverarbeitete Lebensmittel helfen beim Abnehmen. Vor allem die Produkte mit richtig vielen Zusatzstoffen. Das haben britische Forschende in einem Experiment untersucht. Probanden, die Fertiggerichte gegessen haben, haben im Vergleich zur Kontrollgruppe doppelt so schnell abgenommen. Grund dafür könnte laut Studie die schnelle Sättigung durch hochverarbeitete Lebensmittel sein.
Ja, also nee. Meine Tochter lacht schon die ganze Zeit neben mir, weil ich die ganze Zeit schon den Kopf schüttle. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Ja, sehr schön. Wie alt ist denn deine Tochter?
6.
Und heißt?
Carolina.
Carolina ist im Radio, das ist auch schön. Nee, du hast natürlich auch hier wieder vollkommen recht. Ja. Ja, Menschen, die in einem Diätexperiment hochverarbeitete Lebensmittel bekommen haben, die haben dabei nur halb so viel Gewicht verloren wie die anderen, obwohl beide Gruppen eine Diät bekommen haben mit gleicher Nährstoffzusammensetzung. Ja? Also je frischer, desto besser. Wisst ihr schon, was bei euch heute Mittag geben wird?
Wir sind eher so die Abendkocher,
so, okay. Aber
wahrscheinlich grillen wir heute.
Ah, sehr schön. So, hier kommt Frage Nummer 3 und auch da geht es wieder um Lebensmittel.
Die Entstehung der Kartoffel geht auf die Tomate zurück. Dass die heute so beliebten Kartoffeln eng mit der Tomate verwandt sind, ist bekannt. Doch neue Genanalysen von Forschenden aus China zeigen jetzt, dass die Tomate nicht nur ein enger Verwandter, sondern auch eine Art Elternteil der Kartoffel ist. Die Kartoffel ist nämlich aus einer Kreuzung zwischen der Tomate und einer anderen knollenlosen Pflanze entstanden. Die urzeitliche Kartoffel hat sich so vor 8 bis 9 Millionen Jahren entwickelt.
Puh, das ist tricky.
Da schweigt der Familienrat, nehme ich an, ne?
Ja, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht sogar eher umgekehrt war. Was ist jetzt älter, die Kartoffel oder die Tomate?
Mhm, die Henne oder das Ei?
Ja, genau. Mhm. Also wenn ich bei meinem Gefühl bleibe, das war ja eben schon mal richtig, aber wer weiß, dann hätte ich jetzt auch gesagt, das ist falsch. Ich hätte gesagt, die Kartoffel ist älter, dass es höchstens umgekehrt ist.
Ja, wollen wir dabei bleiben?
Wir bleiben dabei.
Also du meinst, die Kartoffel ist älter als die Tomate?
Ja.
Und das ist leider falsch. Nein, um einen Einblick zu bekommen in die Herkunft der Kartoffel, hat dieses Team von Forschern die Genome untersucht von 450 Kulturen und 56 Wildkartoffelarten und tatsächlich festgestellt, neue Genanalysen zeigen, die Tomate ist nicht nur ein enger Verwandter, sondern so eine Art Elternteil der Kartoffel.
Okay.
Julia, aber mitspielen ist alles, würde ich sagen.
Ja,
ne?
Und wieder was gelernt.
Ja, genau. Dann schöne Grüße nach Main-Bernheim. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist ja eine wunderschöne Stadt, in der ihr da
lebt. Das ist wunderschön, auf jeden Fall.
Also, und ich habe gesehen, CSU hat nur 20% da gekriegt. Was ist los bei euch? Ja. Julia, Grüße nach Franken, ne?
Ja, vielen Dank.
Tschüss, tschüss. Und wir haben eine Abräumerin, das ist halt immer so bei uns, und die heißt Ulrike. Hallo Ulrike.
Ja, schönen guten Morgen.
Und es lohnt sich nämlich hier am Radio dran zu bleiben, denn wenn dann die dritte Frage versemmelt wird, dann kriegt einfach die nächste, die dran ist, den Preis.
Oh, super.
Ulrike, also herzlichen Glückwunsch. Und zwar ist es ein ganz toller Preis heute auch, würde im Buchhandel 22 Euro kosten. Der Thorbecke Verlag hat dieses Buch rausgebracht mit dem langen Titel Mit Pflanzen heilen, alltägliche Beschwerden natürlich behandeln, von Erste Hilfe und Erkältung bis Babykoliken und Menopause. Da wird also vom schnellen Griff nach Medikamenten abgeraten, weil es so viele gute Hausmittel gibt. Das würde jetzt dir gehören, Ulrike, aber ich versuche dir noch dieses Angebot hier zu machen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kennst vielleicht die Spielregeln, du kannst aufhören. Mhm. Schicken wir dir das Buch nach wohin eigentlich?
Steglitz.
Genau, oder aber du holst dir noch eine Frage, dann hast du am Ende beides, Abo und Buch, oder beides verloren?
Mhm. Oh Gott, oh Gott.
Schwierig, ne?
Also gebe ehrlich zu, ich habe angerufen, weil mich das Buch so sehr gereizt hat.
Ja.
Und ich würde einfach das Buch nehmen, auch wenn ich dann vielleicht eine Spielverderberin bin.
Alles gut, hier ist alles erlaubt. Also, dann schicken wir dir das Buch, Ulrike. Ich sage herzlichen prima. Dank, schön, dass du bei uns warst.
Ja, ich danke auch.
Und dir noch ein ganz, ganz schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und denk dran, morgen ist wieder Sommersonntag auf Radio 1. Morgen geht es um Dark Wave. Ist das ein Thema für dich?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe schon ein paar Unlucky Loser gehört. Also von daher,
okay.
Mal gucken.
Ein Tag am See ist auch mal ganz schön. Ne?
Genau, auf jeden Fall.
Ulrike, und jetzt nicht auflegen, ne?
Alles klar, herzlichen Dank.
Jo, tschüss, tschüss.
Ja, tschüss.
Ich finde ja, es war ziemlich viel Plastik in den Medien diese Woche. Finden Sie nicht auch? Also ich habe mich jedenfalls bestens informiert gefühlt, wenn man ein bisschen zugehört hat, auf allen Kanälen anlässlich des UN-Gipfels gegen Plastikmüll in Genf. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Nanoplastikartikel selbst im Blut und im Hirn zu finden sein können, wo sie nun wirklich nicht hingehören. Noch weiß man nicht zu 100%, was die da alles anrichten könnten. Aber wie die da hinkommen, das belegt nun eine Studie aus Frankreich, die eine Forschergruppe zusammen mit der Naturschutzorganisation WWF an die 170 Staaten geschickt hat, die in Genf verhandeln. Einer der Autoren ist der Hydrologe, Professor Dr. Stefan Krause von der englischen University of Birmingham. Herr Krause, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie forschen an Dingen, die man mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen kann, richtig?
Das ist richtig. Die Mikroplastikpartikel, zu denen wir forschen, haben eine Größe von 5 mm. Die sieht man noch mit einem Auge bis so in die Submillimeter-Skala. Aber dann, wenn es in die richtige Mikroplastik geht, dann sind die bis zu einem Tausendstel eines Millimeters groß. Oder als Nanoplastik dann noch kleiner, bis zu einem Millionstel eines Millimeters. Das sehen Sie dann mit bloßem Auge nicht mehr.
Welche Wege findet denn Mikroplastik in den menschlichen Körper?
Wir nehmen Mikroplastik eigentlich die ganze Zeit über unterschiedliche Wege auf. Auf der einen Seite mit unserer Nahrung, das ist sowohl die Festnahrung, dadurch, dass sich Mikroplastik da drin befinden, dass sie sich da dran behaftet finden durch Verpackungsmaterialien, durch das Wasser, was wir trinken und generell Getränke, die wir zu uns nehmen. Und wie die Studie, auf die Sie da gerade auch hingewiesen gezeigt hat, zunehmend gibt es auch Evidenz dafür, wie viel Mikroplastik wir einatmen und die wir dann entweder in die Lungen aufnehmen oder die wir auch immer wieder verschlucken zusammen mit dem Schleim und die dann auch in unserem Verdauungssystem landet. Also die Einatmung führt dazu, dass das Mikroplastik sowohl in die Lungen als auch ins Verdauungssystem landen. Und es gibt auch Aufnahme durch die Haut, im Wesentlichen durch Cremes, die aufgetragen werden, Sprays und so weiter.
Oh. Nun hat ja unser Gehirn zum Glück diesen sehr, sehr starken Filter, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die schützt das Hirn vor Krankheitserregern und Giften. Eigentlich müsste sie uns doch auch vor Plastik schützen, oder?
Und das tut sie auch, allerdings nur bis zu einer gewissen Größe. Und da gibt es mittlerweile zunehmende Evidenz, dass die Blut-Hirn-Schranke beim Menschen in der Lage ist, uns vor Plastikpartikeln bis zu 10 Mikrometer herunter zu schützen. Allerdings, wenn es dann kleiner wird als 10 Mikrometer, also sind wir immer noch im Mikrobereich, noch nicht mal im Nanobereich, dann ist sie nicht mehr so effizient, uns zu schützen. Und gerade wenn es Vorerkrankungen gibt und zum Beispiel gerade entzündliche Prozesse die Aufnahme von Mikro-Nanoplastik schon verstärkt haben, dann können halt Partikel im Nanobereich oder bis zu 10 Mikrometer groß diese Blut-Hirn-Schranke durchdringen und damit werden sie dann systemisch zur Belastung. Das heißt, die können nicht nur dann in unseren Lungen- und Atemorganen oder in unseren Verdauungsorganen Schaden anrichten, sondern die können auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflussen.
Ist das nachgewiesen eigentlich? Oder also gibt es da Kausalzusammenhänge, die die Wissenschaft schon nachgewiesen hat, oder sind das bisher nur Vermutungen?
Es gibt es ist ein sehr breites Feld. Es gibt halt einige wenige nachgewiesene Kausalzusammenhänge, gerade von Plastikinhaltsstoffen. Also wenn wir Sorgen haben, gesundheitliche Sorgen, wenn wir von Mikroplastik reden, sind es gar nicht unbedingt die Polymere, die den Hauptmassenanteil von Plastik ausmachen, sondern häufig die Additive, die Zusatzstoffe, die diesem Plastik die gewünschten Eigenschaften geben, die sie langlebig machen, die sie weich machen, die ihnen die Farben geben, die wir brauchen, oder die sie auch steril machen. Und viele dieser mehrere Zehntausenden von Inhaltsstoffen sind entweder Sachen, die unser Hormonsystem stören, die jetzt Entzündungen hervorrufen. Und da gibt es in der Tat durch Zelllinien, Experimente mit Zelllinien oder Tierexperimente, eindeutige Nachweise von Einflüssen. Und es gibt halt zunehmend auch Nachweis von mehr Populationsstudien, wo sich angeschaut wird, Leute mit unterschiedlichen Belastungsmengen haben die unterschiedliche Erscheinungsbilder für unterschiedliche Krankheiten.
Nun ist ja unser Körper, wenn wir gesund sind, eigentlich eine gut funktionierende Maschine, die alle Fremdstoffe, alles, was wir nicht brauchen, auch wieder ausscheidet. Wie ist das hier? Wenn das Plastik es hineinschafft in unser Gehirn und in unsere Lungen, findet es auch den Weg von alleine wieder heraus, wenn man einen Menschen, weiß ich, ein Jahr lang in ein steriles Sauerstoffzelt sperren würde?
Würde der wieder frei sein von. Also sagen wir mal so, die größeren Partikel, die wir zum Beispiel über die Nahrung aufnehmen, die im Verdauungstrakt eingelagert werden, davon wird sehr viel wieder ausgeschieden. Einiges von dem, was wir einatmen, husten wir auch wieder ab, atmen wir auch wieder aus. Mhm. Aber gerade die sehr kleinen Partikel, wenn die dann halt die Blut-Hirn-Schranke durchdrungen haben, dann eigentlich gibt es keinen Weg mehr raus für die aus dem Körper. Die bauen sich dann sehr langsam ab. Das hängt sehr stark davon ab, wo die angelagert sind, wie die Umweltverhältnisse im Körper sind, in denen sie sich sehr, sehr, sehr langsam abbauen und in denen sie auch sehr langsam weitere ihrer plastikassoziierten Inhaltsstoffe, dann chemischen Inhaltsstoffe freisetzen können. Aber ja, die kommen eigentlich nicht mehr raus.
Also, wenn wir davon ausgehen, dass mittlerweile überall Plastik drin ist, in der Luft sowieso, aber auch im Trinkwasser, haben wir dann im Prinzip den Kampf gegen Mikroplastik bereits verloren?
Nein, denke ich, haben wir nicht. Auf der einen Seite, wenn wir mit dem guten alten Paracelsus gehen, dann macht ja die Menge oder die Konzentration das Gift. Das heißt, es macht schon noch sehr viel aus, dafür zu sorgen, dass wir heute und auch in Zukunft unsere Belastung verringern. Und natürlich auch, wir reden über sehr, sehr langlebige Partikel hier, die ja wirklich über Generationen nicht abgebaut werden. Und da haben wir natürlich auch eine Intergenerationsverantwortung für die nachfolgende Generation, deren Belastung und Exponierung zu verringern. Und genau darum geht es jetzt ja in dem UN-Treaty, der da diskutiert wird in Genf, auf den Sie auch angesprochen haben. Es handelt sich da um wirklich globale Supply Chains, wenn es um Plastikproduktion geht und die müssen halt besser kontrolliert werden, als sie bis jetzt getan werden.
Zur Plastik Convention in Genf, Professor Dr. Stefan Krause von der englischen Universität Birmingham, wo er als Hydrologe arbeitet. Herr Krause, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Jo, Ihnen auch. Neulich wurde in einer dieser Quizshows im Fernsehen ein Kandidat gefragt, ja, was machen Sie denn so beruflich? Und der hat geantwortet, er war 30 Jahre lang Koch in einem Krankenhaus. Also das fand ich mutig, ehrlich gesagt, mutiges Bekenntnis, denn mal ehrlich, Krankenhausessen, das ist ja nun wirklich nichts, worauf man stolz sein könnte. Und tatsächlich hat jetzt eine Studie der Charité herausgefunden, dass Essen in deutschen Gesundheitseinrichtungen ist ungesund und außerdem noch klimaschädlich. Studienautorin ist die Ernährungsmedizinerin Dr. Lisa Pörtner. Frau Pörtner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Lassen Sie mich raten, war das der eigene Leidensdruck, der Sie zu dieser Studie veranlasst hat, weil Sie das Kantinenessen in diversen Gesundheitseinrichtungen einfach nicht mehr ausgehalten haben?
Auch, aber nicht nur, sondern auch viele Erfahrungen aus meinem Umfeld und einfach die Beobachtung, dass das Essen, was die PatientInnen bekommen, häufig dem entgegensteht, was man aus medizinischer Sicht quasi auch auf längere Sicht empfehlen würde.
Nun braucht man ja eigentlich keine Wissenschaft, um zu ahnen, Krankenhausküchen sind die Parias unter den Großküchen. Hauptsache billig, die Patienten können ja nicht weglaufen. Welche wissenschaftlichen Kriterien haben Sie denn benutzt, um das zu untersuchen?
Genau, also es ist tatsächlich ja so, dass jeder hat irgendeine Geschichte auch zu erzählen über schlechtes Krankenhausessen, aber bisher fehlten einfach ganz klare Zahlen und Fakten, die das Ganze greifbarer machen. Und was wir gemacht haben in Bezug auf gesundheitliche Aspekte, ist, dass wir uns einmal angeschaut haben, die Zusammensetzung der Ernährung, also aus verschiedenen Lebensmittelgruppen in den Einrichtungen. Und dafür haben wir den sogenannten Healthy Eating Index benutzt, der es einem dann erlaubt, da einen bestimmten Score zu verdienen.
Schönes also deutsches Wort, eine Healthy Eating Index.
Genau. Dieser Index wird eben in wissenschaftlichen Studien oft genutzt, wenn der optimale Score wäre bei 100 Punkten, also es wäre eine ganz gesunde Zusammensetzung der Ernährung. Und Studien zeigen eben, dass je niedriger dieser Score ist, desto höher ist auf Dauer zum Beispiel das kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder die allgemeine Sterblichkeit. Das heißt, diese Zahl gibt uns dann eine Aussage darüber, wie gesund die Ernährung ist. Diesen Wert haben wir bestimmt. Dann haben wir uns auch angeschaut, einmal die Übereinstimmung mit der sogenannten Planetary Health Diet. Das ist ja so eine Ernährung, die als eine Blaupause für eine gesunde und auch umweltfreundliche Kost dienen kann.
Planetary Health Diet. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen.
Genau. Und auch hier kann man einen Score bilden. Das liegt bei maximal 150 Punkten. Also je höher der Score, desto höher ist die Übereinstimmung mit dieser Ernährung. Und dann haben wir zusätzlich aber auch noch auf den Nährstoffgehalt geschaut. Also einmal geschaut, ne, wie viele Makronährstoffe wie Eiweiß, Fette und so weiter sind in der Ernährung und aber auch
Vitamine.
Auf bestimmte Vitamine, Spurenelemente und so weiter.
So, dann kommen wir mal zum Ergebnis. Was haben Sie rausgefunden?
Genau, also wir haben rausgefunden, dass im Schnitt die Ernährung wirklich suboptimal ist auf gesundheitlicher Ebene.
Ist das ein Euphemismus, wenn Sie suboptimal sagen?
Ja, also es ist schon tatsächlich eher ungesund. Wir hatten eine Klinik, die im Healthy Eating Index mit 57 Punkten gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, aber alle anderen Einrichtungen liegen so um die 40 von maximal möglichen 100 Punkten. Das heißt, das ist schon eine ungesunde Ernährung, die dort angeboten wird. Wir haben auch gesehen, dass die Übereinstimmung mit der Planetary Health Diet sehr gering ist. Also hier haben die Einrichtungen auch alle so um die 40 bis Mitte 40 Punkte von maximal möglichen 150 Punkten. Und wir haben zudem auch gesehen, dass einfach die Nährstoffzusammensetzung nicht optimal ist. Also wir haben zu viel Fett, zu viel gesättigtes Fett, zu viel Salz und Zucker im Essen, dabei gleichzeitig zu wenig Ballaststoffe in Senioreneinrichtungen, zu wenig Eiweiß und auch viele Mikronährstoffe, Vitamine, beispielsweise Folsäure, Kalium, Magnesium, die einfach zu geringem Ausmaß angeboten werden mit diesen Mahlzeiten.
Nur mal ehrlich, das sind die Ergebnisse, die sind schlimm, aber da stirbt auch keiner dran, die paar Tage im Krankenhaus, oder?
Genau, also es ist tatsächlich eine Frage, die häufiger kommt. Also es ist so, dass das Essen in der Klinik schon auch eine Rolle spielt, auch innerhalb weniger Tage. Da gibt es eine große Schweizer Studie, die gezeigt hat, dass es schon auch, dass es wichtig ist, wie jemand im Krankenhaus ernährt wird. Das hat natürlich nichts zu tun dann mit dem langfristigen Risiko, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber die Ernährung auch innerhalb weniger Tage Krankenhaus spielt schon eine Rolle für kurzfristige Komplikationen, wie zum Beispiel Wundheilung oder Infektneigung. Wenn im Essen viel Salz ist, wenig Kalium ist, das ist das, was wir auch gefunden haben, kann das zum Beispiel zu Blutdruckentgleisungen führen. Das ist so das eine, das heißt, kann schon kurzfristig auch eine Rolle spielen. Und im Zweiten ist es natürlich schon so, dass das einfach aus medizinischer Sicht einfach natürlich schon auch sinnig ist, den Patienten in einer Klinik an eine gesündere Kost heranzuführen, die wir ihnen dann auch dauerhaft empfehlen würden.
Verstehe.
Heißt, genau, das Krankenhaus hier auch eine Vorbildfunktion einnehmen
Sie
kann.
Sind ja mit zwei Hüten zu mir gekommen in die Sendung. Der eine, den haben Sie für die Charité auf. Der andere, mit dem haben Sie festgestellt, das Essen ist auch noch klimaschädlich.
Genau, also ich bin in der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit tätig. Die ist sowohl an der Charité verortet, als auch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das heißt, auch Umweltaspekte spielen für uns eine wichtige Rolle. Das ist tatsächlich aus medizinischer Sicht auch extrem sinnvoll, denn wir sehen, dass die Umweltveränderungen wie die Klimakrise, das Artensterben und so weiter eine zunehmende Bedrohung auch für die Gesundheit der Menschen darstellen. Das heißt, wir haben hier im Gesundheitssektor auch eine Verantwortung, uns möglichst klima- und umweltfreundlich zu verhalten. Und deshalb haben wir eben auch den Umweltfußabdruck des Essens untersucht und haben hier eben herausgefunden, dass insbesondere tierische Lebensmittel hier einen Großteil der negativen Umweltauswirkungen des Essens verursachen.
Ich schütte jetzt trotzdem noch mal Wasser in den Wein und frage, was nun? Ich meine, wenn jetzt alle Kliniken und Pflegeheime aufrüsten, wenn es da nur noch Otto Lengi gibt und Jamie Oliver, wer soll das bezahlen?
Ja, also tatsächlich ist der Kostendruck natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der auch von vielen Einrichtungen genannt wird. Es ist allerdings so, dass wir auch sehen, dass es Einrichtungen gibt, die wirklich vorangehen, die ein deutlich besseres, gesünderes und umweltfreundlicheres Essen anbieten und das innerhalb des, sag ich mal, Durchschnittsbudgets, das einer Klinik oder einer Senioreneinrichtung zur Verfügung steht. Das heißt, auch innerhalb eines begrenzten Budgets kann man Veränderungen einführen.
Sagt die Ernährungsmedizinerin Dr. Lisa Pörtner zu ihrer Studie über Krankenhausessen, die sie an der Charité durchgeführt hat. Frau Pörtner, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende. Essen Sie gesund.
Danke, gleichfalls.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Fische treffen gemeinsam, also im Schwarm, klügere Entscheidungen als ganz allein. Man nennt das, Sie kennen das Wort, die Schwarmintelligenz. Das weiß man auch schon länger, aber bislang musste die Forschung immer dazu sagen, zumindest in Laborexperimenten, weil bisher gab es keine anderen. Jetzt hat man diese Versuche erstmals in freier Natur wiederholt. Es gibt also eine erste Feldstudie und davon kann uns der Autor dieses Experiments berichten, der Verhaltensökologe Corbinian Pacher vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei ist Doktorand der Biologie an der Humboldt-Uni Berlin. Herr Pacher, guten Morgen.
Morgen.
Woran liegt es denn, dass es bislang keine verlässlichen Daten gab zum Freiwasserverhalten von Fischschwärmen?
Also es gab bisher verlässliche Daten zum generellen Verhalten, aber eben diese Entscheidungsfindung, dass Fische im Schwarm, wenn sich die Schwärme verändern in der Größe, wirklich bessere Entscheidungen treffen, das hat man bisher einfach noch nicht beobachten können. Das liegt daran, dass eben solche Schwärme zu beobachten, das klingt vielleicht jetzt, wenn man das hört, relativ einfach, weil wenn wir an See fahren, dann sehen wir oft mal einen Fischschwarm. Aber um wirklich zu sehen, wie entscheiden sich die, müssen ein paar ganz besondere Bedingungen erfüllt sein. Man muss einmal erstmal Situationen beobachten können, wo die Tiere wirklich gezwungen sind, sich zu entscheiden. Und das ist in vielen Gewässern einfach nicht möglich.
Und wo haben Sie jetzt diese idealen Bedingungen dafür gefunden?
Also wir haben die Bedingungen gefunden im Süden von Mexiko, relativ weit weg wie gesagt, das ist nicht alltäglich, dass es das so gibt. Und wir beobachten da ganz spezielle Fische, die in Schwefelquellen leben. Diese Schwefelquellen kennt man wahrscheinlich. Die gibt es nicht nur in Mexiko, die gibt es zum Beispiel auch in der Türkei und in Griechenland. Da wird dann ganz gern drin gebadet, stinkt nach faulen Eiern. Aber in Mexiko gibt es eben eine ganz besondere Fischart, die in diesem schwefelhaltigen und sehr, sehr heißem Wasser überleben kann.
Nämlich die Schwefelfisch hier. Sie haben die beobachtet, ganze Schwärme von Schwefelfischen in Mexiko, 20 bis 100.000 Fische pro Schwarm. Was macht die so besonders?
Also erstmal macht die besonders, dass sie in diesem Schwefel leben können. Das kann sonst niemand. Aber die haben da ihre Ruhe, die finden da genügend Nahrung. Allerdings hat es auch einen ganz großen Nachteil. Durch diesen Schwefel ist kein Sauerstoff im Wasser. Und deswegen sind diese Fische gezwungen, ihr komplettes Leben quasi an der Oberfläche zu verbringen. Weil an der Oberfläche können Fische immer atmen, auch wenn wenig Sauerstoff im Wasser ist. Und das ist der Glücksfall für uns. Denn diese Schwärme sind quasi stationär an der Oberfläche, können nur ganz begrenzt wegschwimmen und locken dadurch natürlich allerhand Räuber an.
Genau.
Kein Unterwasserräuber, sondern von Überwasser. Und dadurch können wir das beobachten.
Also als Fischreiher würde ich sagen, lecker ist mein Buffet aufgebaut. Welche Strategien haben denn die Schwefelfische, um sich gegen Fressfeinde zu wehren? Was haben Sie da beobachtet?
Die Schwefelfische machen eine sogenannte kollektive Welle. Das ist
ein Räuber. Laola.
Genau, wie eine Laola-Welle im Stadion kann man sich das vorstellen. Nur, dass die bis zu 2 Minuten machen. Also alle Fische tauchen synchron ab mit ihrer Schwanzflosse. Macht jeder Fisch eine ganz, ganz kleine Welle an der Oberfläche und da es so viele sind, 20.000, 100.000, haben wir eine Welle an der Oberfläche, die quasi wie eine Laola-Welle über diesen ganzen Schwarm geht. Und diese Laola-Wellen, wenn die oft wiederholt werden, wir wissen nicht genau, was passiert, aber die Vögel mögen das gar nicht.
Hat denn diese Studie Belege für Schwarmintelligenz gefunden? Weil dafür müssten Sie eigentlich das Verhalten der einzelnen Fische mit dem Verhalten der Fische im Schwarm abgleichen, oder?
Naja, wir haben in der Hinsicht Schwarmintelligenz nachgewiesen, dass wir nicht Einzelfische verglichen haben, sondern kleine Schwärme mit großen Schwärmen. Also ein kleines Kollektiv mit einem großen Kollektiv. Und wir haben gefunden, dass wenn der Schwarm größer wird, dann treffen die Fische oder dann kann sich der Schwarm besser entscheiden als Kollektiv.
Und wie gehen die Fressfeinde damit um?
Ja, das ist eine gute Frage. Da die Fressfeinde mehr so Mittel zum Zweck waren in der Studie jetzt.
Haben Sie die nicht so beobachtet?
Haben wir die quasi nicht so beobachtet. Mhm. Meine Vermutung ist, wenn es denen zu blöd wird, wenn die Schwärme zu groß werden, dann weichen die eher auf kleine Schwärme aus.
Wie haben Sie das überhaupt gemacht? Haben Sie da wochenlang in Mexiko am Fluss gesessen und zugeguckt, wie die Fischschwärme mit den Vögeln interagieren?
Ja, genau, das trifft es ziemlich gut. Genau das machen wir. Wir sitzen da wochenlang am Fluss in Mexiko. Es ist sehr, sehr heiß, bis zu 44 Grad tagsüber. Wir brauchen das möglichst heiß, dass die Fische auch an der Oberfläche sind. Mhm. Wir haben das große Glück, dass dadurch, dass diese Fischschwärme so präsent sind in diesem Fluss und so groß sind, dass wir relativ einfach viele Raubvogelattacken beobachten können. Das ist das Nächste. In irgendwelchen anderen Systemen, in irgendwelchen anderen Ökosystemen muss man da wahrscheinlich Monate bis Jahre sitzen, um diese Stichprobenanzahl zu bekommen, also um so viele Attacken zu beobachten. Bei uns geht es in 3-4 Wochen.
Aber trotzdem, auch das kann ja schönes Arbeiten sein. Ich sage herzlichen Dank an Corbinian Pacher vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, als Doktorand der Biologie an der Humboldt-Uni. Herr Pacher, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Jo, gerne. Bis dann.
Tschüss, tschüss. Wenn ich ins Kino gehe, und das mache ich gern und oft, gerade an den heißen Tagen, die jetzt zum Glück wieder auf uns zukommen, nachmittags ins leere Kino, kühl, super. Aber da muss ich leider oft allein gehen. Nicht nur, weil andere keine Zeit haben, sondern weil viele potenzielle Begleiter und Begleiterinnen ihre Filme am liebsten deutsch synchronisiert sehen wollen. Ja, weniger anstrengend, verstehe ich, aber da mache ich nicht mit. Dann würde ich ja auch die Originalstimmen verpassen von Scarlett Johansson, von Sidney Sweeney oder von Clint Eastwood. Und hey, man lernt immer auch ein paar neue englische Schimpfwörter dazu, die man gut benutzen kann beim nächsten USA-Urlaub. Und wenn man von klein auf Filme im Original guckt, ja, auch im Fernsehen, mit Untertiteln, was glauben Sie, was das bringt? Fragen wir die Bildungsforscherin Frauke Baumeister, sie ist Doktorandin am Zentrum für Bildungsökonomik am IFO-Institut in München. Frau Baumeister, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben die Englischkompetenzen zweier Ländergruppen verglichen. Die einen zeigen traditionell im Fernsehen Filme synchronisiert. Die anderen zeigen englische Filme im Original mit Untertiteln. Welche Länder gehören in welche Gruppe?
Also Länder, die untertiteln, das sind klassischerweise die skandinavischen Länder, die Niederlande, aber auch Portugal, Griechenland oder die Balkanländer. Mhm. Und Länder, die Filme synchronisiert zeigen, das kennen wir ja aus Deutschland, aber das wird auch in Frankreich gemacht, in Spanien, Italien und auch in vielen osteuropäischen Ländern.
Bislang war es ja nur eine Behauptung, dass Länder mit synchronisierten Filmen ihre Englischkompetenzen verspielen. Wie wollten Sie denn da einen Kausalzusammenhang nachweisen? Ich meine, da müssten Sie eigentlich alle anderen externen Faktoren ausschließen können, zum Beispiel besseren und intensiveren Englischunterricht an den Schulen, ne?
Genau, also unsere grundsätzliche Idee war, vielleicht sind ja Länder wie die skandinavischen Länder, die sind zwar besser in Englisch, aber die sind auch besser in Mathe, die sind besser im Lesen, weil sie vielleicht einfach bessere Schulsysteme haben. Mhm. Und deshalb war unsere Idee, dass wir nicht messen, was der Effekt von Untertitel auf Englisch ist, sondern der Effekt von Untertitel auf die Differenz zwischen Englisch- und Mathe-Fähigkeiten. Also dass Länder, die untertiteln, die sollten nicht nur besser in Englisch sein, sondern sie sollten auch relativ zu ihrem allgemeinen Kompetenzniveau besser in Englisch sein.
Interessante Konstruktion. Wie sind Sie darauf gekommen?
Das war die Idee von meinem Doktorvater, Professor Ludger Wüßmann.
Sehr gut. Dann kommen wir zum Ergebnis. Was haben Sie rausgefunden?
Also wir haben herausgefunden, dass der Effekt wirklich riesengroß ist. Also unser Effekt war irgendwie 1,4 Standardabweichungen, was im Grunde genommen die Unterschiede zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern erklärt.
Und man weiß das ja auch, man merkt das ja auch, wenn man im Urlaub unterwegs ist. Also in Spanien zum Beispiel sprechen die Leute nicht so gut Englisch, in Frankreich nicht so gut Englisch, in Deutschland ist es auch nicht ganz so einfach. Aber sobald man nach Skandinavien kommt, wupp, auf einmal alle sprechen fließend Englisch. Und das liegt tatsächlich daran, ob im Fernsehen Filme synchronisiert werden oder nicht?
Genau, also es liegt unter anderem daran, dass und wir interpretieren diesen Effekt aber so, dass es eben ein langfristiger, auch generationenübergreifender Effekt ist. Weil dort eben schon seit Jahrzehnten einfach Filme auf immer auf Englisch gezeigt werden, können da alle insgesamt besser Englisch sprechen und dann eben auch die Eltern und die Lehrer, die das wiederum an ihre Kinder dann weitergeben und beziehungsweise an ihre Schülerinnen und Schüler. Und dann potenziert sich dieser Effekt über die Zeit.
Sie haben jetzt also nur so ein Ergebnis, aber was machen wir jetzt damit? Ich meine, haben Sie zum Beispiel herausgefunden, warum das eine Land eine Synchronkultur hat und das andere nicht? Also Spanien synchronisiert, Portugal schaut original, weshalb dort viele Leute besser Englisch sprechen?
Da gibt es im Grunde genommen zwei Faktoren. Zunächst einmal ist es so, dass Synchronisieren viel, viel teurer ist als Untertiteln. Mhm. Deshalb ist es gerade so in Ländern, die klein sind oder die Sprachen haben, die einfach nicht von vielen Leuten gesprochen werden, dass diese Länder dann untertiteln, weil es für sie sich einfach nicht lohnt, eine Synchronisation zu erstellen. Und in Ländern wie Deutschland, Spanien und Italien haben die Synchronisationen aber einen geschichtlichen Hintergrund. Dort wurden die von faschistischen Regimen durchgesetzt, im Grunde genommen, weil man sich so gegen den Einfluss von fremden Sprachen und fremden Kulturen wehren wollte und so Zensur auch leichter war.
Na, guck mal an. Synchronisierte Filme haben eine nationalistische Komponente. Haben wieder was gelernt. Was glauben Sie, kann man diese Kultur aufbrechen? Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel?
Ich denke schon, dass man sich vielleicht überlegen könnte, Filme dort auch mal untertitelt zu zeigen. Mhm. Aber wir sehen ja schon, dass auch jeder Einzelne da was machen kann. Also dass viele Leute ja auch über Streaming und über DVDs auch die Möglichkeit haben, Filme schon auch untertitelt zu gucken.
Nur wenn man das nicht gelernt hat, ne? Wenn das irgendwie so immer,
ja, genau.
Dann macht man es nicht. Mhm. Gut, also herzlichen Dank für diese Studie an die Bildungsforscherin Frauke Baumeister. Sie ist Doktorandin am Zentrum für Bildungsökonomik am IFO-Institut in München. Frau Baumeister, Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke ebenfalls.
Thank you. Ich weiß, nach diesem extrem feuchten Juli, was soll ich Ihnen da groß erzählen von sinkenden Grundwasserspiegeln? Glauben Sie mir wahrscheinlich nicht. Aber sehen Sie das mal so. Der Juli war weltweit der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Weshalb trotz Regen auch diverse Orte in Brandenburg die Wasserentnahme aus Flüssen und Seen einschränken mussten. Zum Beispiel die Stadt Brandenburg. Da wurde auch die Grundwasserentnahme zur Bewässerung beschränkt auf die Abend- und Nachtstunden. Was kann man da tun? Wie kriegt man das irgendwie besser in den Griff? Eine, wie ich finde, recht naheliegende Lösung verspricht die TU Darmstadt. Die hat es nämlich hingekriegt, in einer Siedlung in Mannheim bis zu 40% des Trinkwasserverbrauchs einzusparen. Wie sie das gemacht hat, das kann uns der Projektleiter verraten, der Architekt Dr. Inc. Simon Germann. Herr Germann, guten Tag.
Guten Tag, Herr Karkowski.
In Ihrer Siedlung wird kein Trinkwasser benutzt für die Klospülung, richtig? Sondern?
Genau, wir nutzen in der Siedlung eine Art Servicewasser, die wir bereitstellen aus der Sammlung von Regenwasser und Grauwasser, was wir in den Wohnungen einsammeln. Grauwasser ist sozusagen das genutzte Wasser aus den Toilettenspülungen, aus den Handwaschbecken und aus den Waschmaschinen. Das Wasser wird aufbereitet und wird dann sozusagen zurückgeführt in zwei Kreisläufe. Einen Kreislauf sozusagen in der Toilettenspülung, wo es dann als Servicewasser eingesetzt wird, und in der Waschmaschine, und einen zweiten Kreislauf im Freibereich.
Wie wird das Wasser denn gefiltert?
Genau, das Wasser wird zuerst gesammelt und dann läuft es durch so eine sogenannte Ultrafiltrationsmembrananlage. Das ist eine Technik, die ursprünglich aus der Trinkwasserversorgung kommt und sozusagen als Hightech betrachtet werden kann. Wir erreichen da mit dieser Technik eine Wasserqualität, die nahezu Trinkwasserqualität entspricht. Und das ist State of the Art, könnte man sagen, so dass wir auch sicherstellen können, dass das eine gute Qualität ist, eine sehr gute Wasserqualität ist und die Menschen auch keine Angst vor dieser Wiederverwendung haben müssen.
Also ich bin ja ein Flusskind, aufgewachsen auf einer Flussinsel auf dem Land in Niedersachsen. Riecht man das nicht, den Unterschied zwischen Trinkwasser und Grauwasser, wenn das in meiner Klospülung steht?
Das ist eine gute Frage. Und ich meine, genau hier ist nämlich der Unterschied zu unserem Projekt, zu anderen, sage ich mal, Wasser-Recycling-Projekten oder Wiederverwertungsprojekten, weil wir, wie ich eingangs erwähnt habe, eben auch dieses Servicewasser, was wir aus dem Grauwasser generieren, zur Freiraumgestaltung einsetzen. Wir haben in der Siedlung drei Teiche, die mit diesem Servicewasser beschickt werden. Und diese drei Teiche sind absolut rein, absolut sauber, man riecht nichts, man kann das Wasser anfassen, man kann auch mal den Fuß reinhalten, wenn man es möchte, um sich davon zu überzeugen, dass wir eine Qualität haben, die astrein ist. Und diese drei Teiche sind für jedermann sichtbar, wurden durch eine sehr feinfühlige Landschaftsgestaltung auch so gestaltet, dass sie für den Bewohner oder für die Bewohnenden der Anlage sind, dass die Menschen das Wasser sehen, fühlen können, dass sie es erleben können. Und diese drei Teiche sind auch dafür da, dass die Menschen sich selber von der Qualität überzeugen können.
Im Prinzip, also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Sie verlagern doch eigentlich nur die Kläranlage in die Wohnanlage, ne? Viele kleine Kläranlagen sind aber dann vermutlich doch erheblich teurer als eine große, oder?
Naja, also verlagern, ja. Es sind halt diese semi-zentralen, dezentralen Konzepte, um die es da geht, die auch in den letzten Jahren immer wieder diskutiert werden, dass sie auch möglicherweise sinnvoll sind im Zuge des Klimawandels, dass man da mal diese großen städtischen Infrastrukturkreisläufe aufbricht und neu denkt. Und wir haben jetzt da eine Kläranlage, dadurch, dass wir aber enorme Mengen Wasser sparen. Ne? Ich meine, wir bewässern auch den Freiraum mit diesem Wasser. Der Bewohner spart Wasser, amortisiert sich diese Anlage nach einigen Jahren fast von selbst. Der Betrieb ist sozusagen sonst, für die GBG, für den Betreiber von dieser Anlage. Und von daher ist der Vorteil durch diese kleine Anlage eigentlich gegeben gegenüber einer großen Anlage.
Welche Langzeitprognose würden Sie denn abgeben? Belastet dieses Servicewasser, wie Sie es nennen, oder das Grauwasser, belastet das die Leitungen und die sanitären Anlagen stärker als reines, sauberes Trinkwasser?
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, durch die Technik, die wir dort gewählt haben, haben wir eine Wasserqualität, die vergleichbar ist mit dem Trinkwasser. Und das ist
fast das Gleiche. Aber nur ist das in Neubausiedlungen vermutlich ganz hübsch. Also mich haben Sie davon überzeugt, fände ich klasse. Aber was sagen die Bewohner? Haben die Nachbarn keine Angst? Also Teiche zum Beispiel können Ratten anlocken oder Kleinkinder können ertrinken. Gab es da Diskussionen?
Ja, aber dadurch, dass wir Landschaftsarchitekten mit im Boot hatten, dass wir das gestaltet haben, wurden diese Themen diskutiert und man kann sagen, dass die Bewohner, die aktuell in der Anlage leben, das durchweg positiv auch aufnehmen. Die Anlage ist seit 6 Wochen quasi schon unter Bezug, nenne ich es mal. Und wenn man mit den Bewohnern da spricht, dann hört man auch schon so Kommentare wie, ja, man fühlt sich wie im Urlaub. Ne? Man hört das Wasser plätschern, man sieht die Grünanlagen, das blau-grüne Herz der Anlage und eigentlich mögen die Bewohner das dort sehr gerne.
So Modellprojekt, cool, aber was machen Sie mit Bestandsbauten? Ich nehme mal in eine Stadt wie Berlin, da kann man nicht einfach in jeden Hinterhof einen Filterteich pflanzen, oder?
Naja, man muss halt schon gucken, was für Bestandsbauten das sind. Im Grunde braucht man doppelte Leitungsführungen, man braucht Platz für die Freiraumgestaltung. Wir haben aber über die TU Darmstadt auch eine Studie gemacht im Vorfeld der Eröffnung von dieser Anlage, wo es genau um dieses Thema der Vergleichsbauten geht. Da haben wir mit dem Bauvereine Darmstadt diese Liegenschaften hier analysiert und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass das Potenzial auch bei Bestandsbauten, wenn die denn dann kernsaniert werden, was ja auch bei diesen typischen Nachkriegsbauten aus den 70er Jahren, 60er Jahren der Fall ist, dann doch auch ein sehr, sehr großes Potenzial haben, dass man solche Konzepte dort einsetzt.
Also, in Mannheim ist es bereits gelungen, in einer Siedlung bis zu 40% des Trinkwasserverbrauchs einzusparen. Von diesem Projekt erzählt hat uns der Projektleiter, der Architekt Dr. Ing. Simon Giermann. Herr Giermann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen natürlich ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, ebenso.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Mücken werden von der Farbe Rot angezogen. Mücken bevorzugen bestimmte Farben, zum Beispiel Rot oder Orange. Blaue und grüne Farbtöne wirken hingegen eher abschreckend. Forschende der University of Washington haben das herausgefunden. In ihrem Versuch haben Gelbfiebermückenweibchen menschliche Hände ignoriert, wenn sie mit blauen oder grünen Handschuhen bedeckt waren. Das Verhalten ist laut den Forschenden genetisch bedingt.